Moin Moin und herzlich willkommen zur 10. Folge. Es ist La Decima von HSV.
Meine Frau!
Das Wochenende ist rum und wir sind immer noch Tabellendritter.
Weil nicht gespielt wurde.
Aber Freitag geht's dann weiter.
Herrlich.
Heute für uns die Möglichkeit, erstmal Gato, moin moin.
Moin.
Und Kai, hi.
Moin.
Tschüss zu sagen zu einem ganz großen Pierre-Michel Azoga, jetzt bei Leeds United. Hier mal ein Auszug von seinem ersten Interview. Er erklärt so ein bisschen, ja, woran es gehabert hat in Hamburg und wie er seine Rolle jetzt in der zweiten englischen Liga da vorne sieht.
I had to wait for the situation in Hamburg. It was not so easy for me, but I have to wait. I don't know which way I can go. It was on the time that I have to change something and I think Leeds is the right decision for me now. I'm the typical number nine, and my game is in the box and fight for the whole club and for the team. And I'm a real number nine. Yeah.
Geil. Es war an der Zeit, dass ich was ändern musste. It was on the time I had to change something. Gato.
Herrlich.
Das ist so sensationell. Ganz kurz mal ein Loblied jetzt auf Lasogga. Wir haben ihm auch ein bisschen.
Ja. Also nicht jetzt noch ein gekünsteltes Lob, sondern als ich das Video tatsächlich gesehen habe vor ein paar Tagen auf Facebook, dachte ich so: Mensch, Pierre-Michel, eine der wichtigsten Personen im HSV.
Der letzten Jahre, ganz klar.
Ja, zweimal den Arsch gerettet und jetzt wurde er viel auf ihm rumgehackt und es ist so oft, erst wenn man weg ist, weiß man, was man an ihm hat oder fehlt da irgendwie so ein bisschen. Und
wie in der Beziehung, ne?
Ja, und er ist halt tatsächlich einfach ein Original und mit seinem Unterhemd, ich weiß noch selber, als ich früher zum Hockeytraining gegangen bin, hab da so ein Unterhemd angezogen und ein Trikot, weil ich es einfach geil fand. Es ist einfach ein geiler Typ und ich wünsche ihm alles Gute, ich hoffe, er trifft und schießt die Jungs in die erste Liga.
Kai, warum kann das noch richtig wertvoll sein, dass er jetzt nicht verkauft wurde auf Krampf, so verscherbelt, sag ich jetzt mal, sondern eben nur verliehen? Man teilt sich das Gehalt mit Leeds. Warum kann das noch wertvoll werden für den HSV?
Aus drei Gründen. Erstmal, da geht eine Kultfigur und die kann man ja vielleicht irgendwann nochmal wiederholen. Aber nein, ich glaube, rein finanziell ist es einfach wichtig, dass wenn der die da vielleicht zum Aufstieg schießt. Und in England kennt man ja die TV-Gelder, die sind enorm hoch und da könnte man dann natürlich nächste Saison mit einer besseren Verhandlungsposition reingehen, wenn bei Leeds dann hoffentlich die Kassen voll sind und da natürlich dann wesentlich höhere Erlöse zurückgewinnen oder ihn dann als teuren Spieler weiter beschäftigen.
Wenn der jetzt 8 bis 10 bis 15, wer weiß, Dinger macht, vielleicht liegt ihm ja der englische Stil extrem, dann kann man ihn in der Premier League für einen zweistelligen Millionenbetrag verkaufen.
Absolut. Ist jetzt die absolute Traumvorstellung. Weißt du, was mir auch noch fehlen wird? Seine Mami, die da immer auf den Glitzerschuhen mit Mami. Rosa Cappy und so rumgegangen ist auf der HSV-Tribüne, da geht schon wieder auch noch was verloren.
Du saßt ja manchmal nebeneinander im VIP-Bereich auch, Kai?
Ab und zu mal. Es war eine Augenweide, sie immer zu sehen. Also sie fällt auf.
Herrlich. Das Transferfenster ist geschlossen, was echt angenehm ist. Ne? Diese ganzen Gerüchte konnte man ja auch nicht mehr hören jetzt. Aber ein Mann hat immer den Überblick behalten, ihr wisst es. Da sind wir sehr dankbar. Heute kann er nicht da sein, hat es zeitlich nicht ganz gepackt. Trotzdem per WhatsApp jetzt die vorerst letzte Folge.
Der Transfer hat viel gebracht.
Warte, die vorerst letzte Folge. Game of Bones.
Der Transfersommer hat viel gebracht. Es hat sich einiges getan im HSV-Kader. Fassen wir das Ganze mal in einigen Kennzahlen zusammen. Die Kadergröße ist von 38 Leuten auf 28 geschrumpft. Wir haben eine Transferbilanz von minus 13,45 Millionen Euro. Wer kam dazu? Wer ging? Unter den Zugängen natürlich einer der bekanntesten, Kyriakos Papadopoulos, kam für 6,5 Millionen Euro Ablöse von Leverkusen, die Transfersumme kann sich noch je nach Einsatzzeit auf bis zu 10 Millionen Euro steigern. Dann noch André Hahn von Borussia Mönchengladbach für 6 Millionen. Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern für 3,5 Millionen Euro. Rick van Drongelen von Sparta Rotterdam für 3 Millionen Euro. Bjarne Tölke kam ablösefrei vom KSC. Zurück kam übrigens Sven Schiplock von Darmstadt. Die Leihe ging zu Ende und das waren so die markantesten Zugänge beim HSV in diesem Sommer. Innerhalb des Vereins noch Vasilije Janjicic bekam einen Profivertrag, wurde von Hamburg Zweite in die erste Mannschaft geholt. Und nun zu den Abgängen. Der bekannteste, Michael Gregoritsch, für 5,5 Millionen Euro zur FC Augsburg gewechselt. Bahoui, Giroud, Oscholek, René Adler haben den Verein allesamt ablösefrei verlassen. Altintas wurde in die Super League in die Türkei verliehen. Pierre-Michel Azorga, wie wir mitbekommen haben, ist für ein Jahr zu Leeds United verliehen worden. Finn Porat geht in die dritte Liga zu Unterhaching, auch auf Leihbasis. Ashton Götz verlässt den Verein, stand jetzt vereinslos. Und das war's auch bei den Abgängen. Also, viele neue Gesichter, einige haben uns verlassen und bisher liegt sich das ja wunderbar an und hoffen, dass es so weitergeht. Das war es auf jeden Fall vom Transferfenster im Sommer 2017. Bis zum Winter. Ciao, ciao.
Ein Original.
Gato, für dich nochmal ein Fazit der Transferperiode, die so ein bisschen, ja, beschreib sie mal.
Ja, für mich war die Transferperiode ehrlich gesagt okay. Also es wurde jetzt kein Panikkauf getätigt, ist schon mal Pluspunkt Nummer eins. Mhm. Es wurden keine Spieler überteuert gekauft. Die Spieler, die gekauft worden sind, scheinen zu funktionieren. Allerdings wurden mir nicht genug Spieler verkauft. Wir haben Holtby, Hunt und die ganzen Kollegen, die jetzt auch wieder dann doch eine gute Rolle spielen. Aber ich denke, da hätte man noch ein, zwei mehr verkaufen können. Und ein Linksverteidiger, gelernter Linksverteidiger, stand ja ganz oben auf der Liste. Da hatte man jetzt 3 Monate Zeit, hat keinen bekommen. Auch gut, dass man Stafelis nicht überteuert gekauft hat, aber trotzdem unterm Strich fehlt er und man hat ihn nicht bekommen. Das ist schon ein Negativpunkt und hat zudem noch Santos 2 Spiele auf die Tribüne gesetzt und ihn damit leicht verärgert. Ich hoffe, er wird jetzt irgendwie gut zurückkommen und wieder Friede, Freude, Eierkuchen, aber das waren so ein paar kritische Punkte insgesamt, aber also wenn man das mal vergleicht zu den letzten Jahren, kann man schon sagen, alles klar, ist okay.
Wir haben ja gehört, Santos ist ein intelligenter Typ, der das vielleicht auch ganz gut einordnen kann. Trotzdem, Kai, ist das so eine Sache, die dich auch stört?
Ja, gebe ich Jonas absolut recht. Man hat da jemanden verärgert und eben keinen Ersatz bekommen. Trotzdem sage ich insgesamt Daumen hoch, denn man hat die Gehaltsliste dann doch deutlich verkleinert und ja, hatte da die Unterstützung von Kühne sich eingeholt und auch der Außenwelt einfach gezeigt, dass man nicht zu jedem Preis irgendwelche Spieler holt, wie in der Vergangenheit.
Und das Schöne ist, wir müssen hier gar nicht rumphilosophieren, sondern können direkt aus erster Hand jetzt unsere Infos kriegen. Hammer, dass das geklappt hat. Wir sind direkt im Büro des Vorstandsvorsitzenden. Moin, moin.
Hallo, Herr Stübinger. Sie wollen mit Herrn Bruchhagen sprechen, richtig?
So ist es, genau.
Dann stelle ich Sie mal rüber. Kleinen Moment.
Dankeschön.
Bruchhagen.
Herr Bruchhagen, Christian Stübinger hier. Moin, moin.
Guten Tag, grüße Sie.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Lisa Benzel. Happy Birthday to you.
Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Ja, danke sehr. War ja vergleichsweise gut anzuhören.
Wie lief das denn heute in der Geschäftsstelle ab? Gab es da auch schon Gesang oder haben Sie bewusst darauf verzichtet?
Nein, Gesang nicht, aber Kuchen und Plätzchen und was es da so alles gibt und
ja.
Und ein paar, ja, und mit, ja, ich, also ein paar Runden Kaffee trinken waren vonnöten, so würde ich mal sagen.
Was ist denn bisher das schönste Geburtstagsgeschenk gewesen? Gab es da was oder ist das irgendwann vorbei mit dem Auspacken?
Ach ja, was ist das schönste Geburtstagsgeschenk? Also der von Frau Haas selbst gebackene Zitronenkuchen, der hat mir sehr gefallen.
Frau Haas, Ihre Assistentin, mit der ja. Wir eben noch ganz kurz gesprochen haben.
Ja, genau.
Herr Bruchhagen, toll, dass das klappt. Was bewerten Sie denn positiv an der Transferperiode? Was hat Ihnen gut gefallen und was ist jetzt eine Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison?
Ja, erstens, ob eine Verbesserung am Ende einer Transferperiode steht, dazu brauche ich immer ein Jahr, um das zu bewerten und zu beurteilen. Mhm. Ich denke mal, dass die Fans schon den Mut haben, nach einem Spiel eine Bewertung vorzunehmen und die Medien insgesamt auch schnelle Bewertungen vornehmen. Ich selbst brauche immer ein Jahr, um mir die Frage zu beantworten, ob der Transfer sinnvoll war oder nicht.
Haben Sie denn, jetzt gab es ja doch so ein bisschen Verletzungspech und da werden vielleicht auch einige Spieler in den Fokus rücken, von denen man das vielleicht gar nicht so gedacht hätte. Haben Sie schon jemanden vom Bauchgefühl als Überraschung so ein bisschen auf dem Zettel?
Ach, das ist schwer zu sagen. Wenn ich jetzt sagen würde, Jatta hat...
Zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Aber da tue ich dem Jungen ja keinen Gefallen damit. Ne? Mhm. Denn das ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt in einem Freundschaftsspiel da auftrumpfe oder ob ich in der Bundesliga bestehen kann. Jatta hat viele Voraussetzungen, die einen optimistisch sein lassen. Aber wenn er dann einer komprimierten Bundesliga-Abwehr entgegensteht, dann muss sich das erst zeigen. Und sicherlich ist seine Entwicklung erst am Anfang. Und aber das ist ein Spieler, wo man sich Hoffnung macht, dass er sich gut weiterentwickelt. Ja, und alles andere, das sind ja auch ein paar erfahrene Spieler, die wir dazugeholt haben. Dazu zähle ich auch Papadopoulos. Ich denke auch, dass Rick Van Drongelen eine gute Rolle spielen kann, aber auch erst 18 Jahre alt ist. Und ja, André Hahn, die Verpflichtung ist jetzt durch die schwere Verletzung von Müller, ist das natürlich ein wesentlicher Baustein, den wir gebrauchen und benötigen, um eben auch auf der rechten Seite das Offensivspiel zu forcieren.
Wen wir hier immer wieder auf dem Zettel hatten, jetzt auch in den letzten Folgen unseres Podcasts, war Luca Waldschmidt, dem wir so ein Näschen attestiert haben. Wenn eine Torchance entsteht, ist Waldschmidt eigentlich nie so weit entfernt. Mhm. Wie sehen Sie das jetzt als neu U21-Nationalspieler? Auch ein toller Erfolg. Auch einer, der am Ende der Saison nochmal ein anderes Standing haben könnte als jetzt, ne?
Ich kenne Luca ja schon seit seinem 16. Lebensjahr. Ich habe ihn oft gesehen und habe ihm auch den ersten Vertrag gegeben in Frankfurt. Er ist ein ausgesprochenes Talent. Das, was ihm noch so ein bisschen fehlt, ist eine klare Positionierung. Ja, man weiß nicht genau, ist jetzt die Mittelstürmerposition seine oder hinter den Spitzen. Vom Flügel kann ich ihn mir nicht so gut vorstellen. Aber das sind alles Dinge, die der Trainer beurteilen muss. Luca Waldschmidt ist ein ausgesprochenes Fußballtalent schon seit jungen Jahren. Er hat ja auch fast alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Also auch hier kommt es eben darauf an, ob er die Chance bekommt, regelmäßig sich zu zeigen und sich weiterzuentwickeln. Und ja, die letzten Spiele, die er gezeigt hat, geben zu großem Optimismus Anlass.
Ja, das sehe ich genauso. Und da brennt mir noch eine Frage auf der Seele. Und zwar, wenn man jetzt die letzte Transferperiode betrachtet, hätte auch irgendwas besser laufen können? Also wo man sagt so, wir hätten vielleicht doch nochmal irgendwie einen Verteidiger mehr.
Ja, das haben wir ja versucht. Wir haben ja auch versucht, die Viererkette links eine zweite Position. Ostscholek hat uns verlassen und wir wollten hier neben Douglas einen weiteren Spieler haben, der dort sagen wir mal Spezialist auf dieser Position ist. Ist uns aber leider nicht gelungen. Das hängt auch damit zusammen, dass die ins Auge gefassten Spieler für uns zu teuer waren.
Okay. Und als Zuschauer stellen wir uns natürlich immer die Frage, wie sieht denn eigentlich so genau der Prozess von so einem Transfer aus, also vom Scouting bis zur Unterschrift? Gibt es da ein paar Abläufe oder ist das immer unterschiedlich?
Ja, wir brauchten jetzt bei Staffelidis braucht man ja nicht zu scouten, ja, sondern da kann man sich die Bundesligaspiele runterladen und kann alles, unser Ben Schmedes, denn wenn ein Spieler hier genannt wird, dann geht der zu Jens Todt, der wiederum beauftragte Jens Schmedes, einen 30-Minuten-Film zu erstellen mit allen Offensiv-Defensiv-Varianten, alles das, was zur Kennzeichnung eines Spielers gehört. Und dann schauen wir uns das intensiv an, dann ist es sogar wünschenswert. Dann erkundigt man sich, was die Mentalität des Spielers angeht. Dann versucht man den Spieler möglicherweise auch noch über 90 Minuten zu sehen. Man kann sich ja auch die Filme angucken.
Okay. Aha.
Also das Scouting der alten Prägung und diese Vorstellung ist ja geradezu naiv, dass man heute noch auf Landesliga- oder Verbandsligaplätzen da ein Talent entdeckt, das hinterher in der Bundesliga landet. Wenn heute jemand mit 15 Jahren, 16 Jahren ein sehr herausragender Spieler ist, dann wird er von den Leistungszentren der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga aufgenommen und dann ist er auch vertraglich gebunden und also das Scouting von vor 20 Jahren hat nichts mehr mit dem heutigen Scouting zu tun.
Sind Sie dann am Ende der Kette und segnen im Prinzip ab oder auch schon vorher involviert?
Ja, nein, ich muss die Wirtschaftlichkeit im Gesamtrahmen prüfen. Ja, ich komme nicht auf die Idee, mir ein Urteil anzumaßen, ob dieser Mittelfeldspieler ins Gesamtgefüge passt. Dafür ist der Trainer da und dafür ist der Manager da und dafür haben wir Co-Trainer in der sportlichen Abteilung, sondern ich bin da natürlich in den Prozess eingebunden, aber dass ich jetzt da eine sportliche Wertung vornehme, das wäre ungewöhnlich. Ich war zwar 6 Jahre Trainer in der dritten Liga und war auch, weiß ich nicht was, 20 Jahre Manager. Aber jetzt bin ich Vorstandsvorsitzender und dann respektiere ich natürlich auch die sportliche Leitung, die bei uns eben durch Jens dort vertreten wird. Aber wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, was machbar ist, und im Fall des Tafelidis habe ich in der Tat entschieden, nein, das machen wir nicht.
Würden Sie da Zahlen nennen? Also ging das um 10 Millionen dann?
Das weiß ich, da will ich nicht drauf eingehen. Das weiß ich zwar, aber da habe ich dann, wie gesagt, gesagt, nein, das machen wir nicht.
Aber das klang schon mal super interessant, weil dieser typische Prozess eben auch, glaube ich, nicht jedem so klar ist. Unseren Hörern, glaube ich, vielleicht nicht immer ganz so klar ist. Aber ich habe noch mal eine Frage, die sich
dann... Aber grundsätzlich kann man sagen, dass, sagen wir mal, wenn man jetzt nachts das Internet bedient oder so, dass von 18 Bundesligisten alle 18 auf das Scouting geschimpft wird. Ja, also das ist eine gängige Regel. Und
ja,
das,
klar, der Klassiker.
So wie Ebbe und Flut, das ist der Klassiker. Ja. Ich weiß noch mal, mein Kollege Christian Heidel, damals bei Mainz 05, hat die ganze Scouting-Abteilung abgeschafft.
Ja, aber konsequent. Genau deswegen vielleicht auch nochmal für uns, aus Ihre persönliche Meinung, was war denn so die größten Unterschiede vielleicht, wenn Sie sagen, alle 18 haben ihr ausgefeiltes Scouting-System, was sind denn so die größten Unterschiede jetzt im Nachhinein zwischen der Station in Frankfurt von Ihnen und dem HSV? Oder
muss dem heutigen HSV.
Eigentlich sehe ich dort keinen Unterschied. Ich hatte da als Chefscout Bernd Hölzenbein, der war ein sehr kompetenter Einschätzer von Spielern. Das ist natürlich schwierig, immer eine Prognose abzugeben, wie sich der Spieler entwickelt innerhalb des Teams, wo Bedarf besteht oder so. Das ist schon sehr spezifisch und da ist man auch nicht gefeit vor Fehlentscheidungen, das ist doch klar. Denn mancher Spieler entwickelt sich vorwärts und der ein oder andere entwickelt sich rückwärts. Das sind alles Dinge, die zum Alltag gehören. Also ich habe da Vertrauen in unsere sportliche Leitung, genauso wie ich das in Frankfurt auch hatte. In Frankfurt habe ich 9 Jahre in Personalunion Vorstand und Manager gespielt. Und wie gesagt, hier, es gibt keinen großen Unterschied. Also das sehe ich nicht. Sondern es ist immer etwas schwierig, eine Prognose abzugeben, wie sich der Spieler innerhalb des Teams entwickelt. Und das wird auch so bleiben.
Manchmal hat man so ein bisschen beim HSV den Eindruck als Fan, dass es manchmal besser wäre, wenn weniger durchsickern würde, weil dadurch gefühlt immer mal wieder ein Transfer platzt. Ist das vielleicht einer der Unterschiede und vielleicht auch eine Sache, die man so optimieren kann? Oder?
Wir werden von so vielen Medien begleitet und heutzutage beziehen die Medien zu 80% ihre Informationen von den Beratern der Spieler, die natürlich Annoncen aufgeben und können gar nicht schnell genug, wenn Jens Todt einen Kontakt herstellt, dann dauert es ungefähr 3 Stunden, dann hat der Berater bei Sportbild, bei Bild und überall angerufen und hat gesagt, der HSV hat Interesse, um den Spieler aufzuwerten. Das kann man nicht mehr verhindern. Das ist heute so und alles wird öffentlich und man, wie gesagt, darüber darf man sich nicht mehr aufregen.
Und wenn man jetzt einen Spieler haben möchte, zum Beispiel in der Bundesliga, gibt es da so harte Verhandlungspartner oder welche Vereine, mit denen man besonders gerne verhandelt? Oder was war denn bisher Ihr härtester Verhandlungspartner?
Das kann ich jetzt nicht so sagen. Das ist ja das gute Recht jetzt beispielsweise. Um beim Beispiel Stavelidis zu bleiben, Spieler hat einen Vertrag bei Augsburg und es ist das gute Recht von Augsburg, einen Betrag aufzurufen, der ihnen das Ganze, der es möglich macht, den Spieler zu bekommen. Ja, da darf man sich nie, man darf sich nie beklagen, sondern man muss sich auch immer in die Argumentation der Gegenseite hineinversetzen. Warum, wieso, weshalb hier diese Forderung besteht. Und dann kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass das berechtigt ist. Aber wie gesagt, eine berechtigte Forderung zieht ja nicht gleich nach sich, dass man dem zustimmt.
Aber dann gehört das eigentlich nicht zum guten Ton, wenn Herr Reuter dann sagt, dass der HSV sich irgendwie uneinig ist und da vielleicht eventuell nicht so richtig professionell gearbeitet wird.
Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass wir ein bisschen enttäuscht waren. Stefan Reuter hatte fest daran geglaubt, dass wir auf die Forderung eingehen, haben wir aber nicht gemacht.
Und ist es was anderes, dann doch nochmal mit einem Rummenigge zu verhandeln, als mit zum Beispiel so einem jungen Nachwuchsmanager wie Reuter oder auch Jonas Bolt in Leverkusen?
Nee. Nein. Also Karl-Heinz Rummenigge selbst verhandelt ja gar nicht, sondern die Gespräche, wenn man mit dem FC Bayern spricht oder so. Ich habe auch mal irgendwann mal nachgefragt bei Uli Hoeneß, ob Rode auszuleihen wäre, zu dem Zeitpunkt, bevor er zu Dortmund gegangen ist. Also die Gespräche, die machen dann, die macht Karl-Heinz Rummenigge nicht. Und nein, da gibt es keinen schwierigen und so. Man kennt sich über die Jahre hinweg so, man duzt sich, man ist befreundet und dann sagt der andere, vergiss es, den geben wir nicht ab. Oder der hatte kein Interesse, der HSV ist für uns nicht interessant oder umgekehrt. Also das sind Gespräche, wo man schon nach Kontaktaufnahme sehr schnell ahnt, ob etwas geht oder nicht geht. Und das wird auch nicht immer öffentlich. Also das, wenn man dann, sagen wir mal, von Vorstand zu Vorstand telefoniert, dann kann man sicher sein, weil der Spieler ja noch nicht kontaktiert ist, dann kommt das auch nicht in die Öffentlichkeit. Sobald der Spieler kontaktiert ist, greift der Berater zum Hörer und teilt der Welt mit, dass jetzt der HSV Interesse hat.
Da hört man so ein bisschen raus, dass der Berater oder das Beraterbusiness ein Dorn im Auge ist, ne?
Ja, es ist Dinge, beklage nicht Dinge, die du nicht ändern kannst. Ja. Es hat sich so entwickelt. Ich habe ja noch Zeiten erlebt, dass ich hier beim HSV Verträge gemacht habe mit Carsten Behrern, mit Kober, mit Spörl, mit Alberts, da war überhaupt kein Berater dabei. Ja, also in den Anfang der 90er Jahre. Ja, und dann hat sich das Stück für Stück entwickelt und heute haben, die erzählen doch unsere Mütter beim HSV und bei Eintracht Frankfurt und in Schalke, die 15-jährigen Jungs bei uns in der C-Jugend oder in der U15, mein Junge hat auch inzwischen schon einen Berater und die Mütter sind ganz stolz.
Ja. Und als Berater haben wir auch neulich mal thematisiert, braucht man noch nicht mal eine Lizenzierung, ne? Jeder kann Berater sein, theoretisch. Ja. Kommen wir mal zum Status Quo, zur Mannschaft. Wie würden Sie das jetzt beurteilen? Ich glaube, das war ja, wie lange ist das jetzt her, der Amtsantritt beim HSV?
Im 10. Dezember war mein erster Arbeitstag.
Und ich habe gelesen, es ist besser gelaufen als erwartet. Rückrunden Siebter und
Ja, gut, wir waren ja nun in einer prekären Situation und es drohte ja auch die zweite Liga, bis zum Schluss. Aber
eigentlich war das ja nie eine Option.
Ja, doch, klar.
Nee, ja, klar. Ist klar, aber wir haben das natürlich verdrängt, diese Möglichkeit.
Die Fans sind noch mal enger zusammengerückt.
Wie gesagt, wir hatten noch ein bisschen Fortune bei einigen Heimspielen, wo wir in den letzten 2 Minuten da noch zu Punkten gekommen sind, 2-3 Mal. Also es war schon haarscharf und das muss man sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass Ingolstadt so viele Punkte holt. Mhm. Das war schon ein nervenaufreibender Wettbewerb, aber ja, so ist es halt. Und es wird auch dieses Jahr wieder ganz, ganz schwierig sein, jetzt schon zu prognostizieren, wer die Plätze 18, 17 und 16 belegt. Ne? Das ist nicht so einfach.
Wollten wir auch eigentlich später noch drauf zurückkommen, aber können wir jetzt gerne mal thematisieren. Es gibt ja keinen klassischen Abstiegsfavoriten.
Genau.
Hm? Genau. Ich habe von Ihnen, glaube ich, auch das Zitat gehört, es wird so 9 Mannschaften geben, die den Abstieg unter sich ausmachen und die anderen 9 die obere Hälfte, wenn man so will.
Ja, aber von diesen 9 Mannschaften können natürlich auch 2, 3, wenn eine sehr gute Fortune und eine sehr gute Saison gespielt wird, können sie natürlich auch möglicherweise auf Platz 6, 7 vorstoßen.
Aha.
Das ist auch eine Möglichkeit, aber wer das nun ist, das muss sich zeigen.
Was lässt denn darauf hoffen, dass zum Beispiel so ein Vorstoß in diese Region möglich ist?
Also da will ich gar nicht drüber sprechen. Oder es macht gar keinen Sinn, das zu sprechen, denn dann kommt in der Prognose die Überschrift dabei heraus und wir haben überhaupt gar keinen Grund, zu optimistisch zu sein, aber wir haben erstmal 6 Punkte geholt, das ist ganz gut. Gegen Augsburg musst du einfach gewinnen, haben wir im vorigen Jahr ja auch zu Hause gewonnen. Und die Punkte in Köln tun natürlich gut. Ich sehe das immer im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres. Und daran sollte man sich orientieren.
Darauf sollte die Frage gar nicht sozusagen hinauslaufen. Ich wollte mal eigentlich nur wissen, was gefällt Ihnen denn persönlich, wenn Sie jetzt auf der Tribüne sitzen, besser als zum Beispiel zum Amtsantritt? Also wo hat sich die Mannschaft unter Gisdol konkret weiterentwickelt?
Ja, ich denke, dass wir erst einmal ist es von Vorteil, dass wenn man von der Stammmannschaft haben wir ja nur René Adler verloren, der ja durch Martini ja schon in den letzten 6 Spielen ersetzt worden ist. Und wir haben aus Scholek verloren, der aber auch nur die Hälfte der Spiele gemacht, die andere Hälfte hat Douglas gemacht. Also von daher gehen wir schon mal mit einem geschlossenen Team in die Runde. Nicola Müller ist natürlich ein schmerzhafter Ausfall, den zu kompensieren als Spielertyp, als Umkehrspielertyp, also als Konterspieler. Das wird sehr schwer sein. Ansonsten vertraue ich der Mannschaft, dass sie eben auch Kompaktheit und Geschlossenheit in der Rückrunde demonstriert hat und darauf kann man aufbauen. Wie aber das Problem ist, dass sich andere Vereine auch weiterentwickeln und andere Vereine auch Maßnahmen ergriffen haben. Wenn ich sehe, mit welcher Vehemenz Hannover und auch beispielsweise Eintracht Frankfurt, mit welchen Summen die in den Markt gegangen sind, dann ist das schon beachtlich. Und deswegen muss man sich weiterentwickeln, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein, denn die anderen entwickeln sich ja auch weiter in ihren Mannschaften.
Und hätten Sie eine Idee, wie man sich konkret weiterentwickeln müsste? Also noch stabiler stehen hinten oder mehr Tore?
Was soll ich mich jetzt hier zu fußballspezifischen Dingen äußern? Dafür haben wir Trainer. Ich habe zwar ein Meinungsbild, aber es macht keinen Sinn, dass der Vorstand auch noch da reinquakt und Ratschläge gibt. Das kann man intern machen, aber sicherlich nicht öffentlich.
Ja, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Sie damals geholt wurden. Können Sie das nochmal ganz kurz für uns skizzieren, wie das damals ablief als Experte bei Sky und ja eigentlich schon im sozusagen Aktivruhestand, ne? Wenn man ich sag mal im Bundesliga-Ruhestand. Was war da der ausschlaggebende Punkt, dass es doch nochmal so gekitzelt hat?
Ja gut, ein bisschen habe ich ja die Beziehung zum Hamburger Sportverein auch behalten. Ja. Also meine Töchter leben hier in der Stadt und die leben schon seit 15 Jahren hier. Und ich war sowieso privat dann auch gerade in der Zeit, als ich bei Sky war, das war ja nur immer samstags, da war ich sowieso 100 Tage in Hamburg. Und ich bin auch Mitglied seit 1992 beim HSV. Und war immer auch hier im Stadion. Ich habe sogar dieses desaströse Spiel gesehen, HSV gegen Eintracht Frankfurt. Ja, da ist mir ja die Spucke weggeblieben.
0-3, glaube ich, damals.
Ja,
ne?
0-3 und keine gute Leistung des Hamburger Sportvereins. Ja, also da war die Prognose, dass hier eine Abstiegsmannschaft spielt, die war in dem Augenblick zumindest, lag die auf der Hand. Aber das hat sich ja alles zum Glück zum Guten gewendet. Und Hamburg ist eben, das, um auf die Frage zurückzukommen, habe ich natürlich eine Nacht überlegt, aber dann habe ich mich gefreut über das Angebot und ja, wusste schon, dass ein gewisses Risiko natürlich immer dabei ist und möchte es ja nicht verantwortlich sein für den möglichen ersten Abstieg seit 1963 und auch sowas geht einem durch den Kopf. Aber dann habe ich mich gefreut und dann habe ich auch zugesagt.
Und das nicht bereut bis heute? Es macht immer noch Spaß?
Nein, ja. Gut, man ist, der Job ist ja nicht schwierig. Es ist ja nichts Akademisches. Du bist ja kein Ingenieur und kein Architekt, sondern du musst einfach nur eine gewisse Lebenspragmatik haben und ein Einschätzungsvermögen. Das traue ich mir zu. Und die Spieltage an sich sind nicht immer von Freude, denn man sitzt doch mit großer Anspannung da oben und schaut dem Spiel zu. Also das ist nicht immer, gerade dann im Abstiegskampf, das ist schon belastend, das muss ich schon zugeben.
Speziell meine studentischen Kollegen fragen sich des Öfteren mal, was ist denn da in Zukunft beim HSV noch für an Fan fördernden Maßnahmen geplant? Also gibt es da konkrete Vorstellungen? Die Preise steigen ja immer in die Höhe. Gibt es da günstigere Bierpreise oder?
Nein, also das erwarte ich nicht. Ich erwarte nicht, denn um konkurrenzfähig zu sein, müssen wir, und wir haben ein hohes Preisniveau, das weiß ich, aber ich denke mal, wenn man für eine Bundesliga-Jahreskarte 240 Euro bezahlt, dann müssen Sie mal sehen, wenn hier so irgendwelche Sänger im Stadion auftreten oder wenn Sie jetzt bei den Rolling Stones im Stadtpark oder so, da zahlen Sie ja für eine Veranstaltung 240 Euro. Ja. Ich glaube, dass Fußball immer noch für den Fan immer noch eine bezahlbare Veranstaltung ist. Wer will, kann natürlich hier auch für 6.000 Euro eine Karte bekommen mit all den Schickeria-Dingen, die hier stattfinden. Aber für 240 Euro im Jahr kann ich auch eine Jahreskarte bekommen. Also von daher halte ich das für ausgewogen. Und wer sich für Fußball interessiert, der ist ja letztlich, scheitert es nicht daran, dass es zu teuer ist, sondern wenn sich einer gegen den HSV entscheidet, dann hängt das oft damit zusammen, dass er nicht leidensfähig genug ist, beziehungsweise zu sehr darunter leidet, dass die Ergebnisse sich nicht so einstellen, wie man sich das wünscht.
Und deswegen kaufe ich mir auch noch für einen bezahlbaren Preis eine Karte gegen Leipzig.
Ja, oder
ein Bierchen. Natürlich noch ein Bierchen. Da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Was ist der Schlüssel gegen Leipzig, dass man da gewinnt, ohne dass sie dem Trainer irgendwas vorwegnehmen?
Ja, ich habe zuletzt Leipzig mit zwei Gesichtern gesehen. Ich habe sie durch den Fernsehzufall habe ich sowohl das Spiel in Schalke sehen können, da waren sie nicht gut, und dann habe ich sie gegen Freiburg gesehen, da waren sie überragend. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, in welcher Verfassung sie sich hier vorstellen. Das letzte Spiel gegen Freiburg haben wir hier 0-4 gegen Leipzig haben wir hier 0-4 verloren. Daraus müssten wir eigentlich unsere Lehren ziehen, und ich glaube, dass die Offensivkräfte der Leipziger sind ja, und wenn man Timo Werner sieht, mit welcher tollen, in welcher tollen Verfassung der ist, und Paulsen wird wohl verletzt sein, aber Forsberg, Cater, auch dieser Augustin ist ja auch ein hochtalentierter Spieler. Also da kommt schon ganz schön was auf uns zu.
Aber der kommt wohl beleidigt aus der Nationalmannschaft zurück.
Na, weiß man nicht.
Und wir sind auch gut drauf. Deswegen,
ja,
wir können mit breiter Brust auftreten.
Ich hoffe.
Ja, auf der anderen Seite auch 3:0 Auswärtserfolg von unserem HSV in Leipzig.
Ja,
Herr Bruchhagen, toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Und noch einen schönen Geburtstag.
Ja,
vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Schönen Abend noch.
Alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao.
Wow, was für ein Highlight. HSV, meine Frau, telefoniert mit Heribert Bruchhagen. Riesenehre, vielen Dank, dass das geklappt hat. Was war für euch so die Aussage, die jetzt so hängen bleibt? Waren ja einige echt ganz coole Geschichten mit dabei. Ich fand, er war in Plauderlaune.
Also, ich muss auch sagen, super sympathischer Typ. Hast du echt das Gefühl, dass der da richtig tolle Arbeit leistet, und für mich einfach beeindruckend, wie er gesagt hat, dass eben er kein Architekt ist oder nichts Schweres macht, sondern damit gesunden Menschenverstand abwiegen muss. Also wirklich Hut ab, wirkt sehr bodenständig und doch super kompetent.
Sagt auch nicht jeder Fußballverantwortliche, ne? Mein Job ist eigentlich ganz einfach. Ich muss hier nur ein bisschen die Nerven behalten und dann läuft's. Gato, was war dein Highlight?
Ich fand es mal ganz interessant, wie er das mit dem Scouting und sowas, wie das abläuft, wie da so die Mechanismen sind mit dem Video zusammenschneiden. Man kann sich das ja irgendwie denken, aber hat es dann irgendwie doch noch nie so richtig gehört und gelesen, und ja, letztendlich ist einfach cool, mal mit dem so irgendwie zu sprechen, und man kennt ihn aus dem Fernsehen, dieser dumme Spruch, aber ist halt wirklich irgendwie so und war echt so super, super sympathisch und mega, also echt cooler Typ.
Glücksfall für den HSV, weil es hier ja wahrscheinlich ähnlich wie bei Schalke oder in Dortmund oder bei Bayern besonders wichtig ist, wie du in der Öffentlichkeit auftrittst und dass du da eben Fettnäpfchen, soweit es geht, auslässt. Und das beherrscht er wie kaum ein anderer, muss man sagen. Ne? Auch im Doppelpass hat man immer ein gutes Gefühl, wenn er da sitzt. Geht der HSV eigentlich immer als Gewinner raus aus der Geschichte.
Absolut.
Apropos als Gewinner aus irgendwelchen Geschichten rausgehen. Freitag Leipzig, Jungs.
Oh yeah.
Das wären die nächsten drei Punkte.
Wir sind natürlich klarer Favorit als Tabellendritter. Und trotzdem bei Tipico eine Viererquote. Ist ja geschenktes Geld.
Perfekt. Also ich glaube, die brauchen ein bisschen, bis sie checken, dass HSV tatsächlich jedes Spiel gewinnen wird diese Saison.
Ey Mann, die gehen da mit breiter Brust aufs Spielfeld, sind in der Tabelle vor denen, haben die im letzten Spiel 3-0 weggefegt. Was soll denn da noch passieren? Also ich bin mega happy darüber, dass das Spiel stattfindet. Ich freue mich jetzt schon. Ich warte auf Freitag schon, gebannt. Das ist,
Du bist bei den Tipps auch eigentlich immer Realist.
Und eigentlich ja.
Trotzdem sagst du Sieg.
Ja.
Warum? Augustin, der neue Stürmerstar von Leipzig, ist beleidigt aus der Nationalmannschaft verbannt worden. Werner wird müde sein, war jetzt auch, hat zwar geil gespielt für Deutschland, aber war jetzt auch permanent Thema in den Medien mit den Fangesängen. Der ist auch verbraucht. Ich glaube, Leipzig kommt richtig geschwächt.
Ich sage immer, Trend vor Qualität, und der Trend beim HSV ist stärker als die Qualität, die Leipzig da auf den Platz bringt, und deswegen ganz klar 2-1 HSV.
Trend vor Qualität. In Stein gemeißelt. Gato, und dein Tipp?
Mein Tipp ist auch, was hast du gesagt?
3-2
hast du
gesagt.
Nee, 2-1.
2-1. Ja, mein Tipp ist tatsächlich auch 2-1. Also ich glaube, es ist ein Gegentor. Werner extrem gut, und da zwei Tore machen wir auf jeden Fall die Saison pro Schnitt im Spiel.
Ich glaube, wir gewinnen das Ding wirklich 3-1. Die Erinnerungen an den Auswärtssieg in Leipzig sind noch frisch. Da wird Papadopoulos die Jungs auch nochmal richtig einschwören in der Kabine. Und den Schlüssel, glaube ich, haben sie immer noch. Gisdol weiß, wie man Leipzig packen kann, und vielleicht kann er ihn wieder anwenden. Und dann sind es 9 Punkte nach 3 Spielen. Aber wollen wir nicht rumspinnen? Was auf jeden Fall stattfinden wird, können wir jetzt auch nochmal sagen. Wir treffen uns mit euch
im Volksparkett. Und zwar, das ist...
Erklär mal, was das ist.
Das geht los 60 Minuten vorm Spiel. Und ja, da treten immer ein, zwei Leute auf. Und also vom Fanclub-Vorsitzenden bis hin zu Uli Hoeneß, der auch schon mal da war, ehemalige Spieler, Funktionäre. Und da sind jetzt wir auch mit dem Podcast, dürfen die netterweise einmal kurz vorstellen. Und wenn ihr Lust habt, kommt hin zum Volksparkett. Das ist, ich glaube, da zwischen Rang B und C über dem HSV-Museum, also Ecke Nordwest. Kommt hin, seid dabei, und wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Könnt alles fragen, was ihr fragen wollt.
Nur keine Kritik.
An dem Tag gibt es ja gar keine Kritik.
Genau, also wollen wir nur positives Feedback mal machen.
Und ein paar Bier trinken wollen wir.
Absolut, da freuen wir uns derbe, wenn ihr vorbeikommt und vielleicht bei unseren kleinen geplanten Spielchen, was auch immer wir da noch uns ausdenken bis Freitag, wenn ihr da mitmacht und zahlreich erscheint. Und dann, ja, auf ein geiles Spiel gegen Leipzig. Ich habe schon derbe Bock. War eine schöne Folge. Cool, dass ihr mit dabei wart. Bis nächste Woche. Nur der HSV.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.